Weil ich weiß, dass alles unbeständig ist und hafte nicht am Vergnügen an, mit euch hier Zeit zu verbringen. Und trotzdem haben wir ja nicht aller Tage Abend gesehen. Wir haben noch ein paar Fragen zu besprechen. Schauen wir mal. Habe ich das richtig verstanden, dass wir im Menschenleben nur unter Anführungsstrichen eine der drei Dukkha-Arten überwinden können, nämlich die des Anhaftens, wie Geburt, Krankheit, Alter, Tod etc. und die Unbeständigkeit von allem nicht von uns beeinflusst, was sind? So, hier war noch mit Dukkha 1, 2, 3 nummeriert. Und bevor ich antworte, möchte ich das richtig stellen, dass ich habe nicht drei Dukkha-Arten aufgezählt mit Anhaften und Geburt, Alter, Krankheit, Tod und Unbeständigkeit, sondern Anhaften, Unbeständigkeit und unangenehmes Gefühl. Das ist hier ein bisschen durcheinander. Natürlich sind Geburt, Krankheit, Alter und Tod auch teilweise mit unangenehmen Gefühlen verbunden. Ich habe das Dukkha gemeint, dass wir eben jeden Moment haben können, wenn wir einen der Sinneseindrücke über die sechs Sinneskanäle als unangenehm bewerten. Und jetzt als Antwort auf die Frage, im Prinzip ja, solange wir leben, das heißt, solange die fünf Daseinsgruppen, die sechs Sinnesgebiete noch am Funktionieren sind, haben wir keine Möglichkeit ohne Unbeständigkeit und deswegen Dukkha und ohne Gefühlsempfindungen und deswegen Dukkha zu leben. Also gegen die Unbeständigkeit können wir sowieso gar nichts ausrichten. Bei den unangenehmen Gefühlen können wir das natürlich ein bisschen beeinflussen. Das liegt teilweise auch im Rahmen der Dhamma-Praxis. Einfach durch das Weltliche, das ist jetzt nicht als Abwertung gemeint, aber das Weltliche, Ansammeln von heilsamen Zuständen. Also wenn man zum Beispiel viel Metta praktiziert, kann man davon ausgehen, dass man öfter ein angenehmes Gefühl auch mal hat, als wenn man das gar nicht macht. Oder wenn man Sila hält, wenn man Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft praktiziert, dann kann man schon damit rechnen, ein Leben zu führen, in dem die angenehmen und dann noch dazu heilsam angenehmen Empfindungen auch zunehmen. Ne? Aber trotzdem werden wir nie eine Art von Leben hier als Mensch erreichen, in der wir nicht mehr zumindest der Möglichkeit von auch unangenehmen Empfindungen ausgesetzt sind. Also zu Lebzeiten können wir von diesen drei Dukkha-Arten tatsächlich nur die des Anhaftens völlig überwinden. Und das Überwinden des Anhaftens führt aber dazu, dass unser Interesse an weiteren Runden in diesem sansarischen Wiedergeburtsprozess, Wiedergeburtskarussell eben aufhört und damit auch das Dukkha durch die Unbeständigkeit und das Dukkha durch Empfindungen ein Ende findet. Gerade indirekt durch das Aufhören des Wiedergeburtskreislaufs. Das ist dann das vollständige Dukkha. Darum unterscheidet der Buddha auch zwischen zwei Nibbana-Elementen, das mit Rest und das ohne Rest. Sa upadhisesa dhatu und an upadhisesa Nibbana dhatu. Also mit Daseinsstütze und ohne Daseinsstützen Rest. Das eine ist Nibbana, wo die fünf Daseinsgruppen noch dabei sind. Mit dem Buddha, solange er noch sitzt und geht und steht, hat er eben diese zwei Formen von Docker immer noch dabei, dass auch wenn Ebola ein Stein auf den Fuß fällt, oder es hat ja sogar mal jemand ihm einen auf den Fuß geschmissen, der böse Devadatta hat einen Mordanschlag an Ebola geplant und einen Stein auf ihn runterrollen lassen. Zum Glück muss man sagen, ist nur der Fuß verletzt worden, aber können wir uns vorstellen, dass das beim Buddha ein unangenehmes Gefühl ausgelöst hat. Und dass die Gesundheit seines Fußes in dem Moment eben auch der Unbeständigkeit unterworfen war. Aber dadurch, dass er sich nicht mit diesem Gefühl und mit der Gesundheit seines Fußes identifiziert hat, war das für ihn kein Dukkha im Sinne von Anhaftungsdukkha. Ja, das, was wir eben auch kennen, wenn wir jetzt einen verletzten Fuß hätten, vielleicht noch, weil uns jemand mit einem Stein erschlagen wollte, dann hätten wir wahrscheinlich zusätzlich zu dem körperlichen Schmerz noch jede Menge andere innere Qualen damit zu erleiden. Vergänglichkeitsbetrachtung. Innerhalb der feinen Bewegung im Atemstrom, bei Ein- und Ausatmen, in jedem einzelnen Empfinden, fast kontinuierlich, dennoch jede Empfindung für sich. Zweitens, innerhalb der noch feineren Bewegung im Hören, feinstes neutrales Rauschen. Je länger ich darin verweile, desto bedeutungsloser wird das Übrige. Ist das okay? Ich weiß nicht genau, was das Übrige ist, aber bedeutungslos klingt schon okay. Ich finde es eigentlich schade, dass das Wort bedeutungslos in unserem Sprachgebrauch normalerweise eher negativ besetzt ist, weil das eigentlich was Tolles ist. Bedeutungslosigkeit ist doch irgendwie wunderbar und passt doch ganz gut hier zu unserem Thema, weil der Buddha ordnet jedem dieser drei Daseinsmerkmale auch ein Befreiungstor zu. Also jedes dieser drei Daseinsmerkmale ist auch eine Möglichkeit, zur Freiheit durchzubrechen, und dementsprechend fühlt sich diese Freiheit dann an, könnte man sagen. Oder hat eine vielleicht mal die Freiheit hat ein bestimmtes Charakteristikum, je nachdem, welches Daseinsmerkmal es sie inspiriert hat. Und das Sehen der Unbeständigkeit führt uns durch das Freiheitstor der, und das wäre jetzt eigentlich eine gute Übersetzung, Bedeutungslosigkeit, also Animitta. Wenn wir Nimitta ein bisschen frei als Bedeutung übersetzen, das ist normalerweise das irgendwie so ein Detail an etwas, was uns interessiert. Das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken. Manche kennen das Wort Nimitta vielleicht von ihren Samatha-Erfahrungen. Da wird das Wort oft verwendet, wenn man ein Nimitta also sieht, wenn man so ein Licht sieht oder irgend sowas. Das ist dann eben ein Zeichen, dass der Geist ganz stark gesammelt ist, oder sozusagen wenn der Geist von den Sinneseindrücken losgekommen ist und dann so sich selbst betrachtet, dann entsteht ein Nimitta. Also wenn das so gemeint ist hier, dass durch das Betrachten der Unbeständigkeit so die Sinneseindrücke quasi bedeutungslos werden, dann hat das schon auch, klingt das so, als ob das in die richtige Richtung geht. Ist es sinnvoll, im sogenannten Alltag mich wiederholt darauf zu besinnen und in der Wahrnehmung zwischen innen und außen zu pendeln? Auf das bedeutet, ist es auch das Bedeutungslose ist wahrscheinlich gemeint, es ist sinnvoll, mich darauf zu besinnen. Ja, natürlich, weil je öfter man sich darauf besinnt, desto eher lässt der Geist dann auch dieses Klammern an die Bedeutungen los. Das kann man sich ja vielleicht nochmal vergegenwärtigen, was hat jetzt Bedeutung mit fälschlich wahrgenommener Beständigkeit zu tun. Nur dadurch, dass wir einem Ding eine bestimmte Beständigkeit, also ein bestimmtes Eigenleben, eine bestimmte Identität geben, bekommt das für uns eine Bedeutung. Das habt ihr, denke ich, alle auch erlebt, wenn ihr diese Übung mit dem Sehen und Hören gemacht habt. Normalerweise würde man sagen, das ist jetzt eine Klangschale. Irgendjemand hat das ja auch so detailliert beschrieben, was man sich dann da alles für Bedeutungen dazu ausdenken könnte, wo die herkommt und wer die hergestellt hat und ob das unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt wurde. Also kann man das, mit all dem könnte man jetzt das aufladen, mit so vielen Bedeutungen. Und wenn wir uns aber darin üben, im Sehen nur ein Sehen sein zu lassen, dann ist das die einzige Bedeutung, die noch übrig bleibt. Das ist ein Sehen. Und das Sehen der Unbeständigkeit kann uns dann natürlich in der Wahrnehmung zwischen innen und außen zu pendeln, also im Hinblick auf diese Bedeutungen, ist das sicher spannend. Auch so eine Art Bedeutungskreislauf ein bisschen stattfindet. Also, wenn ich das mal überlege, weil ich jemand bin, gibt es da draußen Dinge. So quasi, dass ich mich verdingliche, ermöglicht es mir, da draußen Dinge wahrzunehmen. Und dadurch, dass ich da draußen Dinge wahrnehme, bestätigt mir das wieder, dass es Dinge geben kann, dass ich also auch ein Ding sein kann. Ja, das ist doch ganz logisch, oder? So, die Grundfunktion des Wahrnehmungsaspektes unseres Geistes, dass er gerne Dinge macht aus Erlebensprozessen. Da wäre jetzt der Ratschlag, kein Ding draus zu machen. Kann man auch sehen, dass sowohl im Innen als auch im Außen immer, wenn eine Entität, also ein irgendetwas mit einer an und für sich Bedeutung, die das definiert, was für ein Ding das ist, das kann im Innen, können wir das sein, oder irgendein Gefühl, das mir gehört oder das mich ausmacht, und im Außen können das eben 100.000 Dinge sein. Lieber Bante, welche Lektüre kannst du empfehlen, wo man das alles, was du in den letzten Tagen erzählt hast, schön langsam nachlesen kann. Also wo man das alles nachlesen kann, weiß ich nicht, so ein Buch gibt es, ne? Ich kann euch aber natürlich die Lehrreden nennen, die ich herangezogen habe. Ein paar habe ich auch schon genannt. Also für die ganze Metta-Karuna-Praxis war hauptsächlich die Metta-Sahagata-Sutta aus der gruppierten Sammlung 46-54, habe ich auch schon mal gesagt, die Grundlage, die Definition von Weisheit, die ich verwendet habe, findet man in vielen Lehrreden, auch in der gruppierten Sammlung, sogenannten Indriya Sanyukta, da geht es immer um die fünf Kräfte, die Indriyas. Ein Beispiel wäre die Dutiya Vibhanga Sutta, das wäre jetzt gruppierte Sammlung 48.10. Das Gleichnis von Koch ist auch aus der gruppierten Sammlung 47.8. Die schönen Metaphern mit dem Kuhhof und so weiter waren in der angereihten Sammlung 5.162. die schönen Dammerpader Werkhuse. Habe ich auch schon mal gesagt, aber da habe ich glaube ich 23 gesagt und es war in Wirklichkeit 26, da habe ich mich geirrt. Und 200 war der andere. Das waren so ziemlich alle Lehrriten, die ich verwendet habe. Ich glaube, Christoph, du hast doch das, die zweite Hälfte aufgenommen. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie zur Verfügung stellen möchtest, kannst.
Wenn es technische Lösungen gibt, stelle ich es gerne zur Verfügung. Ich muss, habe da keinerlei Übung mit. Ich werde jetzt sehr lauter drauf sein.
Das können wir dann irgendwie sicher. Aber wenn es jemand gibt, der sich mit Audio-Dingsbums auskennt, vielleicht kann er mit dem Christoph das nochmal kurz besprechen. Wenn jemand Lust hat, könnt ihr euch da vielleicht irgendwie zusammenfinden. Wenn Menschen, denen ich Metta und Karma gegeben habe, ständig wieder in den Sinn kommen, was ist zu tun, um kein Anhaften zu bewirken? Soll ich diese Gedanken als nur eine geistige Regung beenden? Könnte man auch machen. Ich würde empfehlen, einfach vielleicht in Zukunft andere Menschen zu verwenden, die vielleicht nicht so intensiv unseren Geist anregen und eben auch vielleicht nicht so lang bei den einzelnen Personen zu verweilen und dann eben eher zügig in dieses allgemeine räumliche Metta-Gefühl überzugehen. Man kann es aber auch als eine geistige Regung sehen, natürlich. Es ist insgesamt aber sinnvoll, solange wir eine Meditationsmethode machen, dann versuchen wir Probleme, die während dem Praktizieren dieser einen Methode auftauchen, auch im Rahmen dieser Methode zu lösen, uns daran zu gewöhnen, das so zu machen. Ne? Sonst kann es sein, dass wir uns zum Beispiel angewöhnen, nur dann oder nur die Gedanken als geistige Regung zu notieren, die eben irgendwie so stark sind, dass sie uns stören, und die normalen kriegen dann ja gar nicht mehr so mit. Also es wäre vielleicht eine schöne Alternative, gerade wenn wir in einer Metta-Meditation stecken und dann ablenkende Gedanken sind, dass wir dann nicht mehr an diese und jene Person denken, sondern wieder an die Person denken, die jetzt gerade die Metta-Meditation macht, also an uns selber, und dann da wieder eine freundliche, geduldige Einstellung uns selber gegenüber in den Vordergrund bringen und das nicht so sehr als Störung oder sowas sehen. Aber dass durch die Metta-Meditation auch Anhaften entstehen kann, das ist in der Tat so. Und es ist eben auch immer im Gesamt-Dhamma-Kontext zu praktizieren. Kann schon gut sein, da das, wenn er mit Personen als Objekt praktiziert, das Objekt immer wieder mal zu wechseln. Und vielleicht auch bei der Auswahl darauf zu achten, dass es nicht Personen sind, wo wir von Haus aus schon ein starkes Anhaften haben. Darum habe ich das eine Mal zum Beispiel geraten, wenn ihr an ein Kind denkt, dann nehmt vielleicht nicht das eigene, weil dann eben vielleicht 100.000 andere Assoziationen auch kommen und wir die Metta-Praxis dann aus dem Blick verlieren können. Ist es denn nicht die Angst vor der Freiheit, die uns immer wieder nach Dingen, Menschen oder Ideen greifen lässt? Und was, lieber Bante, könnte uns diese Angst nehmen? Ja, das sagen wir manchmal, dass wir eine Angst vor der Freiheit haben. Ich würde es aber vielleicht noch mehr am Kern sehen, wenn wir sagen würden, dass wir immer Angst vor Dukkha haben. Und auch wenn wir Angst vor der Freiheit haben, dann ist es deswegen, weil wir uns diese Freiheit irgendwie als doch unangenehm vorstellen. Also dann würde das zusammenkommen. Wenn wir Angst vor der Freiheit haben, dann sicher, weil sie uns irgendwie unheimlich ist oder eben unangenehm auch vorkommen kann, ne? Gerade wenn der Buddha uns auch beschreibt, was man da alles loslässt und was da alles dann wegfällt, kann es sein, dass man sich denkt, ja, dann bleibt mir dann noch. Das war ja auch irgendwann schon mal die Frage, glaube ich. Oder? Hat mich das irgendwann mal gefragt? Wozu sollen wir, also das habe ich zumindest schon mal gehört, was bringt mir das Nirvana, wenn ich dann nicht mehr da bin, es zu erleben? Aber es ist ja gerade das Nirvana, dass der das erleben will, der nicht mehr da ist. Der, den das stört, wenn er es nicht erlebt, der ist dann eben nicht mehr da. Und darum stört es auch niemanden mehr, dass niemand da ist, der es erleben könnte. Aber ich will jetzt nicht nur Wortspiele machen. Also wenn da jemand diese Angst auch vor vielleicht den nächsten Schritt, den nächsten Loslassen vor der Freiheit, die davon kommen könnte, hat, dann hat der Buddha dann schon auch Lösungen parat. Und zwar schrittweise auch diese Freiheit kennenzulernen. Also wir müssen nicht auf einen Schlag radikal alles mit Putz und Stingel alles loslassen und dann haben wir nichts mehr. Wir können ja mal ein bisschen probieren, ein bisschen was loslassen. Ne? Das ist ja zum Beispiel auch, der kann einen Teil dieser ganzen Ruhe-Meditationspädagogik des Buddha, dass wir halt mal ein Stückchen loslassen, wir lassen mal das. Oder auch die, nicht nur das, es fängt ja schon früher an eigentlich, ne? Auch die Praxis der Großzügigkeit. Wir würden ja nach dem normalen nach der weltlichen Logik auch keinen Sinn machen, was herzugeben. Ja? Wieso? Dann habe ich ja weniger. Was sagen, vor dieser Art der Freiheit habe ich auch Angst, dass ich dann eben frei von Besitz bin, wenn ich alles herschenke. Aber wenn man dann wirklich mal mit Freude und von Herzen gibt, merkt man, ich bekomme ja eigentlich ein viel schöneres Gefühl, als ich vorher hatte. Oder wenn wir Sila praktizieren, merken wir, ich muss so eine Verhaltensweise aufgeben, die mir vielleicht irgendwie Spaß gemacht hat oder die mich erleichtert hat, wo ich mich durchschummeln kann in irgendeiner Situation. Aber es gibt mir dafür ein Gefühl von Integrität, das eigentlich viel wertvoller ist. In der Metta-Praxis, ne? Eigentlich, ich habe ja recht und die sind so unfair zu mir und weiß Gott was. Und das kann ich dann aber loslassen und mich davon befreien und plötzlich habe ich ein viel schöneres Gefühl. Interessant ist, das haben viele von euch wahrscheinlich auch noch nicht irgendwo in den Sutten gefunden, aber es gibt ein paar Stellen, wo der Buddha auch zu den Vertiefungen sagt, auch die erste Vertiefung zum Beispiel, wo wir ja uns zurückziehen von dem Erleben in der Sinnenwelt, uns zurückziehen von den unheilsamen Gedanken. Und der Buddha nennt das dann Nibbana in gewisser Hinsicht. Also noch nicht wirklich richtig Nibbana, das darf man jetzt nicht so verstehen. Ne? Vipassana gesagt, die erste Vertiefung ist auch schon Nibbana. Und das habe ich schon 100 Mal Nibbana erlebt oder so irgendwas. Aber das müssen wir uns fragen, was ist, was Nibbana ist ja nicht irgendeine mystische rosa Wolke, die dann auf uns herabschwebt. Nibbana ist ja nur das Verlöschen von etwas. Dass etwas nicht mehr da ist, was brennt. Das ist Nibbana. Und wenn wir die erste Vertiefung eintreten, dann sind ein paar Flämmchen von diesem Dukkha-Feuer zumindest zeitweise nicht vorhanden. Darum kann man dazu sagen, es ist Nibbana in gewisser Hinsicht. Ja, und wenn jemand Angst hat vor Nibbana, dann soll er sich mal anschauen, wie schön das ist, wenn ein, zwei Flämmchen weniger ihn ankokeln. Und dann vielleicht schauen, ja, was passiert, wenn ich noch zwei Flämmchen wegnehme und noch zwei und noch zwei. Und so kann man eben erst in so einer pädagogischen Art sich selber beibringen, dass eigentlich je weniger es wird, je weniger ich sein muss, desto leichter und desto schöner wird es. Und das bringt uns dann eben an den Punkt, wo wir auch vor der Freiheit keine Angst mehr haben müssen. Aber wie gesagt, ich hab immer mehr das Gefühl, dass wird ja dann auch irgendwie so eine Urangst sich vorgestellt und jetzt vielleicht eben vor dem Tod oder vor der Auflösung. Ich glaube, es ist viel einfacher. Wir haben einfach Angst vor Dukkha. Und na, wenn wir Angst vor dem Tod haben, dann, weil wir uns vorstellen, oh, das könnte irgendwie unangenehm werden, dann so ein schwarzes Loch zu fallen oder als Maus wiedergeboren zu werden oder egal wie man sich das vorstellt, ja, das könnte zwicken. Und überlegt euch mal, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die euch immer wieder Angst machen, warum habe ich eigentlich die Angst? Weil ich mir die Situation vorstelle und dann mir vorstelle, dass ich mich in der Situation unwohl fühle. Und vor diesem Unwohlsein haben wir dann in Wirklichkeit Angst. Und das lässt sich eigentlich ganz, ganz gut beheben, einfach dadurch, dass wir das Unwohlsein besser kennenlernen. Dass wir durch die Achtsamkeit eben kennenlernen, haben wir auch hier schon besprochen, welche Arten von Dukkha gibt es, gegen welche kann man was machen. Also im Prinzip können wir ja doch gegen alle drei Arten von Dukkha etwas machen, wenn wir das aufgreifen, weniger werden und beseitigen lassen. Dann haben wir zwar noch unangenehme Gefühle, aber das macht ja nichts mehr, weil wir es ja nicht mehr aufgreifen. Und es ist nach wie vor alles unbeständig und deswegen nicht wirklich befriedigend, aber das macht uns nichts mehr, weil wir die Sachen ohnehin nicht aufgreifen und ohnehin nicht persönlich. Also ist es letzten Endes die Weisheit, die uns diese Angst nehmen könnte, würde ich sagen. Gut. Das war's. Dann machen wir eine kleine Pause.